Der Rasenfunk Kurzpass. Schon mehrmals haben wir hier die Frage gestellt, wie ist eigentlich die Situation in Russland vor der WM? Und jetzt langsam kommt dieses Turnier unaufhaltsam auf uns zu. Und deshalb freue ich mich, wieder mit Katrin Scheib darüber zu sprechen, die in Moskau lebt. Katrin, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn ich dich nicht mehr anrufen kann. Hallo.
Max, ich weiß gar nicht, wie ich meine Tage verbringe, wenn du mich nicht mehr anrufst.
Ja, es ist eine so schön liebgewonnene Tradition und uns beiden ist gerade im Vorgespräch bewusst geworden, dass es vermutlich das letzte Mal vor dieser Weltmeisterschaft ist, denn es ist ja unter einem Monat nur noch hin bis zum Turnier.
Ja, 3 Wochen nur noch und das geht ja jetzt so schnell.
Wahnsinn.
Kann schon sein.
Das heißt,
dann müssen wir während der WM nochmal reden.
Ja, das können wir sowieso sehr gerne machen. Ja, haha, da habe ich noch dann die eine oder andere Frage an dich. Da kriegst du dann nochmal die Tage von mir Nachrichten. Ich bin ja gerade am Plan des WM-Programms. Aber gehe ich denn recht in der Annahme, dass du schon in voller WM-Montur in einem komplett auf Weltmeisterschaft getrimmten Moskau sitzt? Überall Länderflaggen, das Maskottchen hüpft rum, dieser Wolf. Wie sieht's aus in Moskau?
Jetzt, wo du fragst, ist mir gerade der Schminkstift im Gesicht verrutscht. Nein. es ist ehrlich gesagt... Dafür, dass nach 3 Wochen sind, bin ich ein bisschen verwundert, wie wenig man sieht hier in Moskau. Also ich weiß nicht, ob das in meiner Erinnerung damals an das Sommermärchenjahr in Deutschland alles verzerrt ist. Mhm. Ich hatte da das Gefühl, echt Monate vorher wirst du damit Bescheid auf allen Kanälen und siehst Werbung und Deko und sowas. Und ich meine, ich bin gestern extra nochmal gedacht, fährst du mal nicht Metro, sondern erledigst mal einige Sachen so mit dem Bus. Und damit du überirdisch bist und gehst mehr zu Fuß, dass du Sachen mitkriegst, es ist gar nicht so viel. Es gibt halt zentral in Moskau so quasi zwischen oder vor dem Roten Platz, am Manegeplatz, gibt es weiterhin diesen Ort, wo sie so kleine Modelle
der WM-Stadt,
WM-Stätte haben. Mhm, genau. Dann haben sie da diese Uhr, wo die Zeit runterläuft. Ja, und dann wird es auch ehrlich gesagt schon ein bisschen dünn. Und ich war gestern in so einem großen Laden hier um die Ecke, die machen so Haushaltswaren und Gedöns, aber auch Garten zu. Das ist einfach ein riesiger Laden für alles, was keine Lebensmittel sind. Hm. Und ich weiß, dass ich da beim Confed Cup Luftschlangen und besagten Schminkstift und was nicht alles gesehen habe.
Ja.
Und habe erst selber geguckt und nichts gefunden. Dann habe ich die Verkäuferin gefragt, ob sie irgendwas haben. Deko, Fußball, Weltmeisterschaft. Es sorgte so für gar keine Reaktion. Auch nicht, als ich sagte, kommt denn da noch was? Mhm. Gefunden habe ich so einen Metallkorb voller Basketbälle und Volleybälle. dann so ein Ding, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie so eine Konfettikanone, wo so Fußbälle drauf gedruckt waren. Und eine Rolle Klopapier, wo Fußbälle drauf gedruckt sind mit Krönchen. Und ja, das gut. War's.
Aber dann sind ja die Essentials schon mal da. Das ist ja beruhigend zu hören.
Ja. Die wichtigen Eckpunkte des
die Grundausstattung
Alltags sind Fußballschlag. Und ich war vorletztes Wochenende, langes Wochenende in Petersburg, da fand ich das schon mehr. Also da hast du in der Stadt schon mehr gesehen, weiß ich nicht, die Aufsteller, die halt dir in alle Richtungen den Weg weisen. Oder was haben wir noch gesehen? Genau, so in normalen Läden, dass plötzlich alles mit Sabiwaka, hier diesem Maskottchen gebrandet ist. Mhm. Sabiwaka Pfefferminz und Sabiwaka Tic Tacs und Sabiwaka Gummibärchen, ne? Das vermisse ich hier in Moskau noch so ein bisschen. Oder auch, weißt du, dass du nicht einmal ins Restaurant gehst und so einen Aufsteller siehst, weiß ich nicht, WM-Lunch-Sonderangebot oder in irgendwie, dass du keine Handywerbung kriegst, keine SMS, wo drin steht, während der WM, weiß ich nicht, komm während eines Live-Spiels, kriegst das zweite Bier umsonst. Ne? Also es gibt dafür, dass es ja hier durchaus kein Hinterland ist, was so Werbestrategien angeht,
ja.
Wundere ich mich.
Ja, vermutlich wird das dann alles sehr, sehr kurzfristig in der Woche davor aufploppen.
Genau, just in time.
Wie ist es denn rund um noch ein bisschen wichtigere Dinge? Also, verstehe mich nicht falsch, Fußballkrönchen, Klopapier ist schon sehr, sehr wichtig.
Aber, es ist schon weit vorn.
Aber WM-Infrastruktur ist auch nicht ganz unwichtig. Wie steht es denn jetzt rund um die Vorbereitung in den Stadien? Und die sind ja schon recht weit, auch in den Städten drumherum. Ich habe gelesen, bei dir natürlich, dass man in Sotschi kein Fernsehen mehr schauen kann aktuell.
Ja, das stimmt. Das ist noch bis zum 31., also Ende des Monats so. Da bist du leider gekniffen, wenn du in Sotschi guckst und dein Fernsehen nicht per Livestream, sondern auch auf dem traditionellen Weg kriegst, nämlich vom örtlichen Fernsehturm. Der hat im Moment immer von 9 bis 18 Uhr tagsüber Pause, weil sie ihn mit LEDs ummanteln.
Ja.
damit sie da irgendwelche Blinke-Deko machen können. Und angeblich soll diese LED-Fläche dann auch, wobei es ist eine sehr gerundete Fläche, aber gut, die soll so gut sein, dass man da hinterher auch Spiele drauf zeigen kann. Wobei also der Verantwortliche da für den Fernsehturm, ich habe das nur in einem Interview gelesen, wo er sagte, ja, wir machen das jetzt alles mal und wir können dann da auch Spiele zeigen. Müssen wir halt schauen, ob wir die Genehmigung kriegen. Aber es wird erstmal allen erstmal in Sochi der Fernseher abgedreht und auf Verdacht da gut mit LEDs verschaltet. Und was wir dann damit hinterher machen, ja, mal gucken. Und ansonsten, also das ist jetzt natürlich, ne, ein extremes Projekt. Du merkst schon, gerade in Moskau, die machen jetzt auf den letzten Drücker noch hier so ein paar Baustellen, damit dann alles hübsch ist. Aber das ist generell auch gerade in Moskau so der Sommer, wenn du überlegst, wie lang und hart der Winter hier ist. Im Sommer ist eigentlich immer Baustelle, weil die allein schon
Klar.
die Zeit nutzen müssen, wo der Boden nicht gefroren ist, ne? Darum auch so
Stimmt.
Straßenbaustellen. Das geht dann komplett durch die Nacht mit Flutlicht, in Schichten. Und dann ist halt plötzlich in 3, 4 Tagen eine Kreuzung komplett neu oder so, weil sie es machen müssen, ehe wieder Oktober, November wird und es nicht mehr geht.
Ergibt alles sehr viel Sinn. Na, dann sind wir ja mal gespannt, wie das dann in 3 Wochen aussieht, dann auch in Moskau. Ich vermute, du wirst ja noch ein bisschen reicheres Fanutensilienangebot haben und
Ja, das ist der Plan.
alles fertig sein wird, ja, definitiv. So sah es ja aber auch schon im Dezember, als wir das allererste Mal gesprochen, auch schon aus. Also da muss man keine großen Stories drumrum sticken und dann manche Dinge werden halt mit heißer Nadel gestrickt, aber so ist das immer bei solchen Turnieren.
Genau, manches kommt halt erst kurzfristig zusammen. Und was ich schon noch sehe, ist so, also wenn du jetzt so die, weil du nach Infrastruktur fragtest, ne, wenn du so die Meldungen guckst, die jetzt sehr kleinteilig sind. Also gerade haben sie in Moskau wieder noch eine zusätzliche Buslinie eröffnet, die von der Innenstadt zum Luschniki-Stadion fährt. Oder in, ich glaube, es war in Wolgograd, gibt es so und so viele neu lizenzierte Taxen. Also das ist schon alles auf dem Weg, das läuft, auch wenn man es im Stadtbild halt nicht immer ansieht.
Was mich da sehr interessiert, aber das wirst du mir erst in ein paar Monaten beantworten können, aber da würde ich gerne dann nochmal mit dir dazu eine Sendung machen, was von der Infrastruktur geblieben ist, gerade auch in den Städten, die nicht Moskau heißen. Denn das hört sich
Ja,
ja
das finde ich auch
eigentlich ganz gut
interessant.
an und lass uns echt mal, wir machen uns beide mal einen mentalen Kalendereintrag, dass wir irgendwann nach der WM mit genügend Abstand da nochmal drüber sprechen, was davon
Ja, guter
geblieben
Plan.
ist.
Das sieht man ja an Sochi durchaus, dass sich da lohnen kann, darüber zu reden.
Absolut. So, jetzt müssen wir aber noch auf ein paar harte Themen zu sprechen kommen. Das Wichtigste zuallererst, wie spricht man das WM-Quartier der Deutschen richtig aus?
Watutinki.
Watutinki und nicht
Betonung auf
Watutinki.
der 2. Nicht Watutinki, das ist, klingt nach Takatukaland. Nein, es ist
Ja,
Watutinki.
tut es nämlich wirklich. Und so hätte ich es jetzt auch erstmal Watutinki. Okay, ich muss wirklich
Genau.
versuchen, dass ich mir das angewöhne. Aber jetzt zu wirklich wichtigen Themen. Wir hatten ja hier große Aufregung in Deutschland, weil Hajo Seppl, ein ARD-Journalist oder freier Journalist, der vor allem für die ARD arbeitet und das systematische Doping unter anderem in Russland aufgedeckt hat, ihm wurde das Visum verweigert. Hat sich jetzt inzwischen geklärt, aber hier in Deutschland war die Aufregung darum relativ groß. War das denn auch in Russland ein Thema?
Ja, das war schon ein Thema. Also jetzt nicht nur hier unter den Kollegen, die anderen Journalisten, die sich berufsmäßig dafür interessieren, sondern durchaus auch in den Medien, gerade natürlich in der Sportpresse. Aber das ist ja auch, also es ist ja für beide interessant, für Leute, die sich für den sportlichen Aspekt interessieren und für die, die sich politisch interessieren. Und da gab es durchaus einige prominente Wortmeldungen, jetzt nicht nur von denen, wo du es erwartest, aus der politischen Sphäre, sondern auch zum Beispiel ein hier Wassily Utkin, ein bekannter Fußballkommentator, der sich zu Wort gemeldet hat, der gesagt hat, also er hat gesagt, er traut dem nicht, er hält dessen Berichterstattung für nicht, weiß ich nicht, nicht belastbar oder wie genau er es formuliert hat. Aber die Blöße sollte man sich doch nicht geben, jemandem die Einreise nicht zu ermöglichen, nur weil der etwas berichtet, was einem selbst nicht in den Kram passt. Es gab, wer hatte das ausgedrückt? Genau, er hat gesagt, dann kommt er halt hier hin und dann entdeckt er halt irgendwas auf und dann hat er es eben aufgedeckt, aber was ändert das denn dann?
Guter Punkt eigentlich.
Es ist halt, ne? Es
Ja.
ist ja das ausformulierte Aussitzen, was er da benennt.
Ja.
Es ist schwer abzuschätzen, ob das wirklich war, wir wollen den hier nicht haben oder war das, wir wollen noch mal ein bisschen rumstressen. Das ist einfach schwer abzuschätzen.
Vielleicht war es auch tatsächlich, also das war mein allererster Gedanke, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Seppet nicht einreisen kann und dann sind das so klassische Nummern, an denen dann auch derjenige, der eigentlich das Ganze eingeleitet hat, nämlich dann Russland, indem es das Visum zurückgezogen hat, dann ganz gut aus der Sache wieder rauskommt und eher sogar so halb positive Schlagzeilen hat, zumindest nach innen. Also ich glaube, um die Außenwirkung ging es da gar nicht so sehr, sondern eher um die Innenwirkung, dass man sagt, nee, guck mal.
Jetzt haben wir es doch gemacht.
War natürlich nur ein Missverständnis. Natürlich ist uns freie Presse wichtig und plakativer könnte man das ja gar nicht. Wenn man einfach direkt das Visum gibt, dann ist es ja keine Schlagzeile nach innen.
Ist gut möglich. Ich meine, es ist ja auch, du kannst es halt immer leicht abmoderieren, indem du sagst, irgendein übereifriger Bürokrat hat einen Stempel gemacht. Oder du siehst dich da gar nicht im Rechtfertigungsdruck, sondern sagst einfach, ja, hat ein bisschen gedauert, Missverständnis, wir entschuldigen uns.
Aber ist denn diese Haltung, die du da gerade geschildert hast, jetzt exemplarisch an dem einen Kommentator gegenüber der Arbeit von Hajo Seppelt, ist das stellvertretend für die Rezeption in Russland?
Naja, wenn du dir überlegst, dass die Rezeption in Russland natürlich weitgehend von staatlichen Medien geprägt ist und dann vor allen Dingen vom staatlichen Fernsehen, dann sind das natürlich die lautesten Stimmen, die sagen, warum sollen wir den, also entweder so wie Utkin, ich mag nicht, was der berichtet, aber warum sollen wir ihm die ganze Einreise verwehren? Aber es gab auch Leute, die, also ich habe in der Wortwahl ganz unsäglichen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, den nicht ins Land zu lassen, das sei eine Hygienemaßnahme. Also wo sind wir denn da? Das ist ja, also das ist die Sorte von Sprache, da kann man ja nur die schlimmsten Erinnerungen dran haben. Aber natürlich, also ich glaube, die sichtbarste, lauteste, wahrnehmbarste mediale Berichterstattung ist natürlich, das ist der uns was ans Bein binden will.
Das ist ja echt erstaunlich, na, was heißt erstaunlich, vielleicht das falsche Adjektiv dafür, aber bemerkenswert, dass trotz dieser, finde ich, für Doping-Geschichten sehr, sehr erdrückenden Beweisleistung, also man hat inzwischen ja über einen Leak sogar die Doping-Ergebnisse, die Doping-Proben-Ergebnisse von einem ganz breiten Jahreszeitraum bekommen, das heißt, eine so gute Datenbasis in Anführungszeichen hatte man eigentlich noch nie für Berichterstattung und dass es dann dennoch beim betroffenen Verband und beim betroffenen Land und bei den betroffenen Personen vor allem, jetzt mal ausgeschlossen Vitali Mutko, der hat eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht, seitdem wir den Kurzpass machen.
Ja, das stimmt.
Er begann irgendwie mit 7 Jobs größer. Und jetzt hat er nur noch 3.
Ja, Mensch, der arme Kerl, der muss seine Visitenkarten kleiner machen.
Ja, Wahnsinn, das ist echt... Da tut er einem auch ein bisschen leid. Hoffentlich fällt er sanft. Nee, aber was ich damit sagen wollte, ist, für so Doping-Geschichten ist es normalerweise so, dass man häufig nur eine Quelle hat und dann sehr genau hinterher recherchieren muss. Und deswegen ist Doping-Berichterstattung auch ein sehr kompliziertes Feld. Und jetzt haben wir hier einen Fall vorliegen, wo wir einen Whistleblower haben mit dem Rodchenko, der inzwischen im US-Zeugenschutzprogramm ist, aber immer noch aus dem Zeugenschutzprogramm heraus immer wieder Interviews gibt und bei der Berichterstattung hilft. Und wir haben eben diesen Leak der Daten. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr gute Grundlage und dennoch tut sich eigentlich doch rein gar nichts, oder?
Naja, du darfst nicht vergessen, dass dieser Narrativ, wir sind unschuldig und die anderen wollen uns was ans Bein binden, dass das hier ja nicht nur bei dem Thema in den letzten Jahren sehr gelernt ist. Also der Abschuss von MH17, das waren wir nicht und die wollen uns was ans Bein binden. Die ganzen Sanktionen, der Westen will uns Probleme machen und unterstellt uns nur Sachen. Das mit der Krim-Annexion, ach, das haben die da doch gewollt. Was stellt ihr euch so an? Erkennt das doch mal völkerrechtlich an. Also diese Haltung, die Welt ist gegen uns, gerade die westliche Welt, die möchte uns aktiv schaden. Das ist ein Erzählmuster, was dir hier schon öfter begegnet ist. Und ich glaube, das ist gerade deshalb auch bei diesem Doping-Thema verfängt in der Öffentlichkeit.
Ja.
Weil es eben nicht neu ist. Du kannst sagen, schau mal die mal wieder.
Ja gut, das stimmt wahrscheinlich schon so und ist zumindest sehr, sehr schlüssig. Und wird es dann thematisiert, dass jetzt eben, deswegen kam ja auch dieser jüngste Bericht von Hajo Seppelt, hat deshalb eine solche Resonanz gehabt, weil da Fußballer betroffen waren und zwar auch solche, die im aktuellen sehr, sehr großen erweiterten WM-Kader der russischen Nationalmannschaft stehen. Wurde das denn mal thematisiert?
Ja, das ist ja schon wahrgenommen worden. Allerdings war das dann eine Frage von Timing, denn diese Berichterstattung war ja über Pfingsten und am Pfingstdienstag, gab es ja dann diese Meldung von der FIFA, die gesagt haben, niemand in der im aktuellen vorläufigen Kader ist für niemanden, gegen niemanden gibt es genug Doping-Indizien. Mhm. Und natürlich war das dann der Dreh, den du hier meistens gelesen hast.
Ja.
Und dann vielleicht verlinkt zum Weiterlesen, deutscher Journalist wirft russische WM-Kader Doping vor. Also das wurde einfach, wie das ja dann manchmal in Zyklen geht, war die zweite Nachricht dann von der FIFA die größere und hat das andere halt hier sehr überlagert in der Berichterstattung.
Genau, und sehr wahrscheinlich wird da dann der Hinweis darauf gefehlt haben, dass der Auftraggeber bei der Nachkontrolle von Dopingkontrollen in dem Fall die FIFA auch bestimmen kann, auf welche Substanzen hin untersucht werden soll. Und das wurde auch nicht mal gemacht nach dem, was man jetzt aus der Seppet-Berichterstattung herauslesen kann. Diese Proben wurden einfach nicht geöffnet. Und klar, dann auf den bestehenden Tests gibt es dann nichts zu finden. Ja.
Also ne, das Schlüsselwort ist ja immer dieses insufficient evidence, also nicht ausreichende Beweise gefunden.
Ja,
das heißt nicht, sie haben nichts gefunden, du kannst nicht daraus ablesen, in welcher Tiefe oder Breite sie gesucht haben, aber das ist eben die Formulierung.
Ach ja, es ist ein ewiges Thema, das wird uns auch im Rasenfunk noch länger begleiten, liebe Hörerinnen und Hörer, da plane ich auch schon zur WM noch was. Mein Lieblingszitat dazu kam natürlich mal wieder von Gianni Infantino, der gesagt hat, Zitat, wenn wir im Fußball ein ernsthaftes Dopingproblem hätten, dann wäre das doch lang bekannt, egal ob in Russland oder in irgendeinem anderen Land. Ja, das ist natürlich eine prima Argumentation. Da kann man dann auch nichts gegen sagen.
Es ist geheim, weil es geheim ist.
Eben, das, ansonsten wäre es ja nicht mehr geheim. Die erste Regel des Fight Club ist, niemand redet über den Fight Club.
Exakt.
Okay, dann hätten wir damit also geklärt, Doping brauche ich dort doch nichts mehr machen während der WM. Du hast mich jetzt dann doch überzeugt, das war zu schlüssig. Wir hatten aber auch noch andere, größere, übergeordnete Themen in den letzten Wochen und zwar auch in Bezug auf den DFB und Russland. Denn der DFB hat eine öffentlichkeitswirksame Reise nach Russland gemacht und sich da auch sehr für Menschenrechte eingesetzt, wo du einen sehr guten Kommentar zugeschrieben hast in deiner NTV-Kolumne, die ich hier jeder Hörerin und jedem Hörer nochmal sehr ans Auge legen möchte. Lohnt sich wirklich, da durchzulesen, ist meine wichtigste Informationsquelle inzwischen zu allem rund um die WM, ungelogen.
Das freut mich natürlich.
Kannst du uns nochmal aufdröseln, um was ging es denn eigentlich bei dieser Reise und bei diesem Freundschaftsspiel, was es dann auch von U-Mannschaften gab zwischen Deutschland und Russland?
Na, die Reise hatte so mehrere Aspekte. Also das eine ist natürlich, wenn da ein paar Wochen vor der WM, also da war es ja noch ein bisschen mehr als ein Monat, so eine hochrangige Verbandsdelegation kommt, dann gucken die natürlich schon auch, was gibt's noch an offenen Fragen zu klären, organisatorisch, logistisch. Ne? Also ein Thema, was da aufkam, war zum Beispiel, wie stellen wir sicher, also wo ist so die Mittellinie zwischen, man möchte Sicherheit im Stadion, man möchte aber auch, dass die Fans pünktlich auf ihrem Sitzplatz sind, spätestens wenn einer die Hymne singt. Das war ja zum Beispiel beim Confed Cup oft schwierig, weil dann durch die Kontrollen so viel Rückstand an Leuten an den Einlässen war. Habe ich selbst erlebt. Ich bin auch erst einmal, habe ich beim Confed Cup auch erst ins Stadion geschafft. Das war richtig. Also Hintertrift, Sitz und schon ist der Anpfiff. Das war extrem knapp.
Wobei, wenn man so das Vorprogramm in Stadien sich anguckt zur WM, könnte es auch ein Best-Case-Szenario gewesen sein. Aber ich weiß natürlich, warum es dich dann doch gestresst hat in der Sekunde.
Aber diese Kurve geht ja nur bis zum Anpfiff und ab da ist die Situation dann doch deutlich anders.
Ja, das stimmt.
Und außerdem möchte man ja auch nicht das rituelle Reintragen des Hashtags verpassen, das sie hier beim Confed Cup immer kurz vorm Anpfiff gemacht haben.
Stimmt, sonst weiß man ja gar nicht, wie man drüber twittern sollte das Spiel schlecht sein. Also aber da finde ich es gut, dass man sich da Tipps holt vom DFB, denn der hat es ja beim DFB-Pokal wieder eindrucksvoll geschafft im Finale, dass da keinerlei Pyro und nichts im Stadion war. Also
nee, das habe ich auch so gesehen. Also war exakt so, genau. Es waren viele solche Baustellen. Wo dürfen, in welchen Orten, in welchen Städten, an welchen Orten dürfen diese sogenannten Fanbotschaften eröffnet werden? Also solche Sachen. Dann gab es eine ganz große Baustelle, die mit deutscher Geschichte, Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg zu tun hatte. Das war eben, das erwähnt, dieses Freundschaftsspiel in Wolgograd, was ja früher Stalingrad hieß, also einer der geschichtsträchtigsten Orte im heutigen Russland und sicherlich auch unter den WM-Gastgeberstätten.
Es sollte sogar ein Friedensspiel sein, nicht nur ein Freundschaftsspiel. Genau. Wo ich mir die Frage gestellt habe, was machen wir, wenn da jemand eine rote Karte sieht? Was würde das auch sagen über ein Friedensspiel? Aber es ist ja Gott sei Dank nicht passiert.
Ja, und die waren ja auch zusammen in dieser Gedenkstätte da an dem Hügel in Wolgograd. Das fand ich ein sehr gutes Signal, das so zu machen und gerade auch zu sagen, wir schicken eine junge Mannschaft, um eben zu sagen, ne, die ganzen leidigen Debatten über wer ist schuld, dass es eben nicht um Schuld geht, sondern um Verantwortung, die aus einer Geschichte erwächst. Mhm. Das fand ich, hat das echt gut symbolisiert. Dieser Gedenkhalle da in Wolgograd an dem Hügel, das ist ja, das ist einfach ein Ort, da muss man auch mal Leute hinschicken. Das fühlt sich halt auch auf eine besondere Art an, wenn du da stehst und dich da reinversetzt und dann diese leise Musik, die da auch eine gewisse Atmosphäre schafft, wo du dich halt auch mal konzentrieren und ein bisschen vertiefen kannst. Also das finde ich schon alles sehr sinnvoll, da Leute hinzuschicken und das auch zu machen mit Leuten, die vielleicht noch eher etwas früher sind in ihrer fußballerischen Karriere. Ja, und dann gab es eben halt noch die ganze Baustelle Zivilgesellschaft, Menschenrechte und so weiter. Die DFBler haben sich hier getroffen mit, ich habe das genaue Wort vergessen, die haben das sowas genannt wie Brückenbauer oder so. Mhm. Also die verschiedenen Leute und Institutionen, die ihnen hier halt den Kontakt zu verschiedenen Gruppen der Gesellschaft ermöglichen können. Mhm. Die haben sich mit Fanverbänden getroffen, aber zum Beispiel auch mit Leuten von Stiftungen hier. Vom Goethe-Institut war jemand da, ne? Also so, wie kann man die Finger ausstrecken und in verschiedene Richtungen der russischen Gesellschaft kommen, um da Kontakt aufzunehmen. Und das ist natürlich, das ist in sich eine gute Sache, das zu machen, das ist wichtig. Ich nehme den auch ab, dass das nicht nur ein Schaulaufen ist, aber ja, also wenn es dann wirklich an die Substanz geht, diese Pressekonferenz, die Grindel und sein Gremium dann gehalten haben, war halt auch ein, zwei Tage, nachdem wir wieder bei einer großen Demo halt reihenweise Leute, die Regierungslinie kritisieren, verhaftet worden sind.
Und zwar mehr als 1000. Also wir reden hier nicht irgendwie von 30 verhafteten Demonstranten, sondern mehr als 1000 Leute wurden auf einer Demo festgenommen.
Genau, in verschiedenen Städten, genau. Und der Thomas Körbel zum Beispiel, der für dpa hier ist, hat dann auch sehr auf den Punkt gefragt, wie passt das denn zusammen? Der DFB schreibt sich das Engagement für Menschenrechte auf die Fahnen und aber es ist eine WM in einem Land, wo eben, wenn du Kritik an der Regierungslinie äußerst, du immer noch mit Verhaftung rechnen musst und wo wir das gerade, also wo man nicht sagen kann, das war früher mal so, vor 6 Monaten ja. oder so, oder vor 1-2 Jahren, was ja so ein bisschen immer der Hooligan-Narrativ ist, damals in Marseille, aber heute ja nicht mehr. Wie passt das zusammen? Und die Antwort fand ich einfach sehr wenig überzeugend, weil er eben argumentiert hat, dass allein durch die Begegnung von internationalen Fans mit russischen Fans, man russischen Fans ja vieles vorleben könne und sich dann vielleicht deren Auffassung von zu solchen Themen oder deren Blick auf vielleicht offenere, liberalere Gesellschaften, dass der die Meinung im Land verändern könnte. Und das fliegt ja komplett auf der falschen Ebene ein. Es geht ja nicht darum, die Bevölkerung muss endlich mal lernen, wie Demokratie und Rechtsstaat funktionieren. Ich glaube, ne, große Teile der Bevölkerung haben davon eine gute Vorstellung. Und die sind nicht der erste Ansprechpartner davon. Mensch, mach dir doch mal was in Sachen Menschenrechte. Dann musst du auf einem anderen Level einfliegen, sehr viel höher. Und darum hat sich Grindel gedrückt. Und das finde ich nicht sauber, wenn man gleichzeitig sagt, wir schreiben uns hier Zivilgesellschaft und Menschenrechte auf die Fahnen. Aber wir selbst in so einem Raum, wo es wirklich ein konstruktives Gespräch war, die Fragen waren nicht polemisch, es war kein Boulevardjournalismus, und dann aber trotzdem nie mal Ross und Reiter zu nennen, das fand ich ein schwaches Bild unterm Strich.
Ja, und ich finde es insofern interessant, weil ich vermute, das wird uns jetzt einfach noch häufiger begleiten. Wenn wir uns jetzt schon auf die WM in Katar freuen können, da werden wir genau die gleichen Argumentationsmuster haben. Und da finde ich das dann schon wichtig, darauf hinzuweisen. Es geht zum einen, geht es nicht nur um die Fußballfans, die dann im Rahmen von 4 Wochen nicht rassistisch, homophob oder sexistisch beleidigt werden, sondern es geht um etwas Größeres. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt ein Land umerziehen, sondern dass wir, wenn wir etwas sehen, was nicht mit unserem Verständnis von Menschenrechten übereinstimmt, dass wir die dafür Verantwortlichen benennen und damit konfrontieren. Und das wäre die Regierung. Und das macht der DFB natürlich auch aus Gründen nicht, aber dann soll man auch nicht so tun, als ob man jetzt mit der Fackel der Menschenrechte hier durchs Land zieht. Und ich finde auch diese Vorstellung, dass allein 4 Wochen eines Ereignisses, in dem die Bevölkerung mal andere Kulturen kennenlernt, das wird in vielen Biografien schon etwas verändern, aber im Gesamten hat das doch keine Auswirkung. Also ich kann mich sehr gut an die WM 2006 in Deutschland erinnern. Ja, Deutschland ist da mit einem anderen Selbstverständnis rausgegangen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Deutschland zum Beispiel wesentlich italienfreundlicher geworden wäre durch diese WM. Ganz im Gegenteil. Und es war auch nicht so, dass du danach besonders begeistert für Brasilien warst oder dass du gesagt hast, Mensch, die Art und Weise, wie die Costa Ricaner hier gefeiert haben, das hat jetzt aber, so machen wir das in Zukunft auch oder wir übernehmen davon Elemente. eher nicht. Also man begegnet sich zwar, aber man bildet da eher eine eigene Identität raus. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass aus dem Vorbeiziehen von anderen Kulturen sich im Großen und Ganzen etwas verändert. Ja.
Vor allen Dingen halt, wenn, also es ist halt einfach, wie du sagst, es ist halt so zweigleisig. Es ist einerseits, na gut, also jetzt die DFB-Linie wieder, ja gut, wir können nicht reparieren, was selbst der hohen Politik nicht gelingt, aber andererseits eben genau das, wir reklamieren Menschenrechte für uns, wir reklamieren, dass wir, was ja, sie müssen ja auch irgendwas dazu sagen, denn ansonsten, ja, was ist es ja, weiß ich auch nicht, blauäugig, naiv oder irgendwas hier hinzukommen, ne? Also es ist ein ganz komisches, nicht ganz wasserdichtes Argumentationsmuster, was da stattfindet.
Ja, und stimmt, das ist noch ein richtiger Hinweis. Natürlich kann das der Fußball nicht alleine reparieren und das ist jetzt auch nicht die erste Aufgabe des DFB, aber wenn man eben sagt, diese Werte sind für uns sehr, sehr wichtig, dann gehört es, dann würde es auch dazu gehören, eben zu sagen, wenn man mit Regierungsvertretern zusammensitzt oder mit anderen Verbänden, zu sagen, sorry, aber für unsere Werte steht ihr nicht, auch wenn wir uns auf das Turnier bei euch freuen. Ach ja, aber ich vermute...
Ein Gedanke noch, sorry, wenn ich dich unterbreche, auch noch die Sache. Einerseits stehen jetzt diese jungen Spieler in Wolgograd, junge deutsche und russische Spieler sich gegenüber und spielen gegeneinander und gedenken zusammen. Und es hieß auch noch bei der PK, wir haben die extra noch vorbereitet. Also die mussten jetzt nicht nur mit ihrem Geschichtswissen aus dem Geschichtsunterricht in der Schule dahin, sondern man hat sie nochmal detailliert wohl auf diesen Termin und diesen Ort vorbereitet. Und andererseits passieren ja dann doch auch wieder so Sachen wie jetzt nach dem Confed Cup, dass dann einer aus der deutschen Mannschaft einen offiziellen Dankeschönbrief an die russischen Gastgeber schreibt, wie schön und flauschig es alles war. Und natürlich war das, ne? Es war alles tiptop organisiert und wo es nicht tiptop organisiert war, haben wir noch was gelernt für die WM. Aber muss man sich da so ranwanzen und muss man dann so ein Dokument haben am Ende, was die hochgehen halten können und sagen können, haben wir super gemacht, die ganzen Westler haben nichts mehr zu kritisieren an uns und wir spielen nun also hier ganz klar in jeder Liga, also Liga nicht nur sportlich, sondern thematisch,
genau,
rechtsstaatlich und so weiter, ganz erkennbar nun auf internationalem Niveau mit. Das ist unnötig und das ist auch ungeschickt.
Ja, gut, und ich kann solche Dinge nicht mehr sehen, ohne es in einen Bezug zu setzen zur laufenden EM-Bewerbung um das Turnier 2024. Ich glaube, der DFB poliert jetzt schon alles darauf hin und da kann man jetzt seine eigene Meinung zu haben, aber es ist letztlich Politik, die da gemacht wird. Übrigens noch, das ist dann die schöne Pointe, dieses Politik soll sich aus dem Fußball raushalten. Ja, was machen wir denn, wenn der Fußball zu Politik wird? Schwierig. Ja. In diesem Zusammenhang würde ich aber sehr eine von deinen Kolumnen empfehlen, nämlich wenn es darum geht, welchen Journalisten man auf Twitter folgen kann, die in Russland leben und die nicht auf dieser sehr fantasiereichen FIFA
zauberhaft benannten Reporterliste, ich mache hier gerade mal Airquotes, Finger in die Luft, Reporterliste der FIFA stehen. Ach, das hat mich einfach gefuchst. Das ist überhaupt nicht, also ganz kurz zum Erklären, die FIFA hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie Reporter haben, einen bei jeder WM-Mannschaft und die werden von dort twittern und denen kann man folgen, dann erfährt man halt exklusive Infos hinter den Kulissen. Und das ganze Setup ist null verwerflich. Natürlich, das ist die Aufgabe der FIFA ist in diesem Fall für möglichst viel Interesse an diesem Turnier zu sorgen. Ja. Das machen sie so und das machen sie durch echte Menschen, das ist schön und das machen sie durch Leute, die viele Sprachen sprechen, um es zugänglicher zu machen. Das ist komplett legitime PR-Strategie, das ist Vermarktung. Nur bitte, liebe Leute, dann nennt es doch nicht Reporter. Wenn ich hier auf einen, weiß ich nicht, wenn es abends irgendwie eng wird und ich komme von der Arbeit und mache mir schnell noch, gieße da auf ein paar Ramennudeln heiß Wasser, dann bin ich auch nicht Koch. Das sind einfach zwei verschiedene Dinge, ne? Und beides hat seine Berechtigung, aber die verkaufen es halt hier als griffen da journalistische Kriterien, wie, also weißt du, dass du Sachen überprüfst, dass du es auf Relevanz checkst. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Das sind Leute, die exklusiv bekommen und verbreiten Informationen, die alles in einem positiven Licht erscheinen lassen. Das ist nicht schlimm, das ist PR. Aber wenn man Reportern folgen soll, ja, da hatte ich tatsächlich ein paar andere Ideen. Es gibt einfach auch, jetzt ganz abgesehen von den Kollegen, die während des Turniers noch hierher kommen werden aus allen möglichen Ländern, es gibt hier einfach reihenweise gute Reporter, denen man zu Fußball und anderen Themen mal folgen kann. Und das sind nicht immer Leute, die auf Deutsch twittern, da muss man vielleicht auch mal was auf Englisch gewillt sein zu lesen, aber das ist ja so komplex nicht. Oder es sind Leute, die sehe ich auch bei Twitter, in ihrer Einschätzung von politischen Sachen hier in Russland zum Beispiel, komplett unterschiedliche Meinungen haben, je nach Thema. Aber das sind auch eben Leute, die seit Jahren sich hier mit Sport, Sportpolitik, Fußball konkret, aber zum Beispiel auch Olympia oder mit dem Liga-Fußball in Russland, mit russischer Sportnachwuchsförderung auseinandersetzen. Und ich würde da mal anfangen, wenn ich ein bisschen mehr erfahren möchte, als nur, hier ist wieder ein Foto von einem Starfußballer, wie er sich morgens mit dem Kaffee in die Sonne setzt.
Ja. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung und ich kann da vielleicht noch die kleine Anekdote rauslassen. Ich wurde angefragt von einer der PR-Agenturen, die für die FIFA arbeiten, erst über Twitter mehrfach, ob ich nicht Teil sein wollte einer großen Fan-Experience. Man würde dann meine Tweets auf, also so genau haben sie nie gesagt, was sie machen wollten.
Aha.
Aber letztlich ging es darum, glaube ich, dass Tweets von mir embedded werden sollten auf der FIFA-Seite und es ging eben um eine Fan-Experience und den Leuten halt so ein bisschen Mehrwert bieten. Letztlich wollten sie halt, glaube ich, meine Reichweite anzapfen. Da habe ich erst gar nicht drauf reagiert, weil das ist ja völlig unmöglich. Ich kann nicht journalistisch arbeiten und so einen Kram machen. Erst habe ich gar nicht drauf reagiert, dann haben sie mir aber sogar als FIFA World Cup Twitter-Account eine Direct Message irgendwann geschrieben. Nicht mehr nur über den Agentur-Account, sondern über diesen verifizierten Account. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, also ihr habt eigentlich eine E-Mail bekommen, weil irgendwann hatte ich ihnen geschrieben, naja, also die Sache ist, ich kann da sehr gerne mitmachen, ich würde dann aber gerne ein bisschen mehr über die Rahmenbedingungen wissen, wird da ausgewählt, welche Tweets angezeigt werden, was soll diese komische Fan-Experience sein und nur damit sie es wissen, ich sehe mich als Journalist und ich sehe gleichzeitig die FIFA als größtes, als Ursache und Lösung für alle Probleme, die es im Weltfußball gibt. Und sagen wir es so, nachdem ich sie dann nochmal auf diese E-Mail hingewiesen hatte, die sie offenbar übersehen hatten, haben sie sich nicht mehr bei mir gemeldet. Und im Nachhinein habe ich mich dann aber doch geärgert. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen länger einfach nur mal mir anhören sollen, was sie von mir wollten.
Ja, vielleicht hättest du noch ein bisschen was erfahren können, was die Experience ist.
Ja, du, letztlich wollten die, glaube ich, Jubeltweets. Und zwar, die wollten was zur deutschen Nationalmannschaft sicherlich haben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob sie bei mir da so richtig sind. Und definitiv ging es ihnen halt darum, dass die halt irgendwie über irgendein Tool geguckt haben, wer hat viele Follower. Hat nicht in seinem Bio drinstehen Journalist. Und dann haben sie halt die Leute angeschrieben. Aber jetzt, genau. Aber sprich, ich hätte so ein FIFA-Reporter sein können. Meine Güte.
Es war deine Chance, Mensch.
Ja, es war meine Chance.
Du hättest rüber machen können.
Ja.
Aber wo du sagst Experience, ne?
Ja.
Das ist irgendwie, ist das so ein Ding? Ich bin ja jetzt ein paar Jahre aus Deutschland weg. Sagt man jetzt zu Sachen Experience? Weil hier der neue Ball, der macht auch eine Experience.
Ja, der NFC Experience. Ja, also in der Marketingwelt, in der ich mich ja leider in Teilen meines Lebens auch noch aufhalte, da spricht man tatsächlich nur von Experience. Und ich habe auch schon Leute erlebt, die das ernsthaft quasi als englischen Begriff in einem Meeting gesagt haben. Ui. Ich habe es jetzt ja nur ironisch zitiert. Ja,
schau mal, ich bin aus Deutschland raus, Wichtigste. Als Marketingleute noch gesagt haben, dass man sich auf Goals committen muss.
Ja, nee, das ist inzwischen ist es wichtig, dass du die Benchmarks halt einfach crunched.
Natürlich.
Wenn sie wenigstens so sagen würden wie Smack It, aber das verstehen jetzt nur alle, die Casey Neistat folgen. Naja, also interessant wird es werden, was die FIFA-Reporter da zu berichten haben. Bin mal auf die kritischen Tweets dann gespannt. Da wird bestimmt einiges kommen. Aber auch ansonsten...
Genau, auf beide kritischen Tweets bin ich sehr gespannt.
Ja, genau, ich auch. Das ist aber generell ein Gefühl, das ich habe, dass bei Twitter, also dass da viel Marketing gerade passiert, ja, aber täuscht mich der Eindruck, dass die Russen auf Twitter sehr aktiv sind und jetzt, weil jetzt schon mehrere Marketingaktionen schiefgegangen sind, mein absoluter Liebling, also dass das Maskottchen da in irgendwelchen, also ja, wenn man Porn daraus
so,
machen kann, dann macht man's.
Erklärst du jetzt mal.
Ja, das Maskottchen wurde in nicht ganz jugendfreien Posen dargestellt und auch eine Matroschka, die war allerdings auch tatsächlich unglücklich gezeichnet, möchte ich mal sagen, wurde entsprechend manipuliert oder darauf hingewiesen. Aber am lustigsten fand ich eigentlich die Aktion der russischen Fans rund um die Benennung des Spruches auf dem Teambus der russischen Nationalmannschaft. Da fand ich jeden als
großartig.
Vorschlag. Fand ich super.
Ich habe so gelacht. Also es ist einfach generell, es ist halt ein Land mit einem guten, gerne auch dunklen Humor. Ne? Das können die. Und ich habe vergessen, wer der Sponsor ist. Man muss ihn ja vielleicht auch gar nicht nennen. Irgendeine Automarke, die hier den Teambus sponsert, hat so eine Aktion gemacht. Ja, was schreiben wir denn auf die Seite vom russischen Teambus? Und das sollte bei Twitter eigentlich dann schon, die hat es schon eingegrenzt auf drei Sprüche, die waren komplett vergessbar. Ich kann keinen davon mehr reproduzieren. Aber die Antworten unter dem Tweet waren
total... Du konntest dich nicht mehr erinnern an mit ganzem Herzen und dem ganzen Land folgen wir dem Traum? Ich habe das hier als Wandtattoo stehen.
Ich hatte da einfach nicht die richtige Experience zu.
Ja.
Jedenfalls, die Kommentare drunter waren total großartig.
Soll ich dir
lies mal zwei, drei vor, aber lass mir den Schluss.
Du willst den allerletzten, also den Platz 1, yes, den du genannt hast? Okay, yes. Dann lese ich mir die vor, die ich, also ich fand alles so gut. Wir sind Jungs aus Russland, der präzise Pass ist nicht unsere Stärke, fand ich sehr gut. Wichtig ist nicht der Sieg, sondern die Teilnahme, finde ich auf einem Teambus.
Es ist das olympische Motto.
Wer mit dem Ball zu uns kommt, der geht auch wieder mit dem Ball. Bus zu verkaufen, niedriger Kilometerstand innerhalb Russlands, Preisverhandlungsbasis.
Schau mal, da habe ich das Wort Verhandlungsbasis gelernt.
Finde ich super. Und dann, wir brauchen keinen Fußball, gebt uns einfach das Geld. Sehr gut, aber dein Platz 1 ist schon wirklich sehr weit vorne. Jetzt kommt deine große Stunde, Katrin.
Wir möchten einfach nur den Ball treffen. Wie so eine nächste Ebene. Wie viel Sarkasmus hier die Russen auch ihrer eigenen Mannschaft entgegenbringen. Ich meine, das ist ja auch bei vielen deutschen Fans, gerade im Vereinsfußball, ein beliebtes Mittel, so mit Frust umzugehen. Und das ist hier auch echt eine große Nummer. Und
Wobei die Deutschen gehässiger sind. Also wenn ich mir angucke, welche Schärfe jetzt schon wieder WM-Debatten haben, da fand ich das eben sehr selbstironisch, sehr distanziert auch zur eigenen Mannschaft. Und mir ist eben aufgefallen, dass das jetzt schon die dritte oder vierte Sache bei Twitter war, die so ein bisschen hochgekocht ist. Ist Russland ein Twitter-affines Land?
Ja, also Twitter ist hier nicht so groß wie Instagram. Instagram ist hier halt riesig. Es gibt also kein Tag ohne Selfie. Es gibt in der Moskauer
Tag ohne Selfie ist ein verlorener Tag.
Das stimmt. In der Moskauer Metro kleben in Stationen auf dem Boden Aufkleber, wo du die besten Selfies machen kannst.
Bitte was?
Ja, die Metro ist hier halt wunderschön. Ja, das Wahnsinn. Ist tatsächlich ein Fakt. Viele Stationen, historisch interessant oder richtig opulent oder typisch für die Epoche, in der sie gebaut werden. Und tja, wenn du dich dann damit fotografieren willst, du stehst natürlich den ganzen U-Bahn-Fahrern im Weg, die das nur nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Und dann haben sie so pinke, so tellergroße Kleber auf dem Boden gemacht mit so einer Kamera drauf. Wo du dich halt hinstellst und da steht irgendwie, ich habe vergessen, ob es Fotospot oder Selfiespot heißt, aber es steht definitiv bei, hier kann man irgendwie die besten Selfies machen, weil du eben, wenn du da stehst, hast du den schönsten Teil der Deko automatisch hinter dir.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, guckst du.
Gerade, dass da nicht noch irgendwie steht, sie müssen aber 1,60 oder größer sein, ansonsten sieht man es nicht richtig.
Bitte vorher nochmal Augenbrauen zupfen.
Ja, genau, oder diesen Hocker können Sie hier nochmal für 700 Rubel sich mieten für eine Minute. Ja, Wahnsinn, aber Russland ganz weit vorne, wahrscheinlich werden wir das bald dann auch in Deutschland haben. Ich habe
Twitter-Debatten, das wird bestimmt auch während der WM lustig. Also ich bin
ja definitiv. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das Schönste ist eigentlich, schlechte WM-Spiele bei Twitter zu gucken oder zusammen mit Twitter zu gucken. Das ist das Allerbeste der WM. Aber ich habe auch viele andere Dinge noch gelesen, die interessant sind. Also erstmal, es gibt kostenlose Bahntickets und man kann, das möchte ich allen Rasenfunkhörerinnen und Hörern ans Herz legen, ihr könnt, wenn ihr ein WM-Ticket habt, euch registriert, eure komplette Geburtsurkunde an die FIFA schickt und so weiter, könnt ihr eventuell kostenlos zu den Spielen fahren und eine Fahrt nach Jekaterinburg möchte ich da sehr empfehlen, denn die dauert 26 Stunden. Das ist perfekt für ein Rasenfunk Royal.
Ah, so klug.
Aber, und jetzt hat das Gebimmel im Hintergrund geändert, ganz kleine Pause, ihr habt nichts davon mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt natürlich auch wichtige Themen rund um das Thema Bier. Es gibt Bierbannmeilen, Katrin.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon gut. Es gab hier erst die Berichterstattung, es gäbe richtiges Bierverbot. So wie es auch Gerüchte gab von einem Grillverbot. Das kocht dann alles total hoch und dann guckst du nochmal genauer und dann ist es irgendwie alles nicht so wild. Also es dürfen Städte an kritischen Orten, weiß ich nicht, wenn du jetzt einen Park hast und es war sehr lange sehr dürr und da ist jetzt nur noch trockenes Laub und Gestrüpp, dann darfst du dort während der WM das Grillen verbieten. Ich bin mir relativ sicher, dass du das auch sonst gedurft hättest. Vielleicht unter einem anderen Gesetz, wo auch das dann Bezug nimmt. Aber ne, also das war lange nicht so. Ach, wird nicht so heiß gekocht, wie es gegrillt wird.
Sehr schön.
Und das mit dem Bierverkauf klang am Anfang so, als wäre es wirklich in den Städten so. Es ist aber quasi ein relativ enger Raum um die Stadien und in einem Zeitraum ums Spiel selber. Also ich meine, es fängt am Vorabend an oder so. Es ist jedenfalls eine überschaubare Zeit.
Aber es betrifft auch die dort ansässigen Gastronomen. Das war nämlich der Punkt, den ich da so krass fand.
Ja, das ist für die natürlich heikel. Das war tatsächlich auch eine große Überraschung, weil was hier relativ üblich ist, ist, dass es strenge Regeln für den Bierverkauf im Supermarkt, am Kiosk und so weiter, wo du dir halt eine Dose Bier oder Flasche Bier holst. Das ist schon jetzt recht streng reglementiert. Abends, also am späten Abend darfst du es nicht mehr und nur in gewissen Mengen und nicht größer als, ich glaube, 1,5 Liter Flaschen und was weiß ich, weil eben, ne, weil in Russland Alkoholismus immer noch ein großes Problem ist und weil es verschiedene Methoden gibt oder Versuche gibt, das zu bekämpfen. Es war aber dann aber zum Beispiel der Ausschank, da gelten andere Regeln, weil du eben in einer Kneipe, in einem Restaurant im Idealfall soziale Kontrolle hast und Menschen, der gucken kann, schenke ich dem jetzt noch einen aus oder nicht, ne? Und insofern war das tatsächlich überraschend, dass die Leute, die wahrscheinlich auch für nicht allzu geringe Mieten relativ nah am Stadion ihre Bars, Kneipen so haben, die natürlich auch irgendwie eine Dispo gemacht haben. Die haben jetzt ja überlegt, so viel kann ich einnehmen in der Zeit. Klar. Dann kann ich mir ja noch einen Beamer kaufen. Dann kann ich ja noch eine Liveband engagieren vorm Spiel. Und plötzlich bricht denen das weg. Und du hast jetzt die absurde Situation, dass normalerweise in Russland du bei Fußballspielen im Stadion kein alkoholisches Bier kaufen kannst, nur alkoholfreies. Während der WM ist es aber so, dass in diesem kurzen Zeitraum rund ums Spiel der Stadion der einzige Ort ist, wo du ein Bier kriegen kannst. Weil es natürlich von einer großen Biermarke gesponsert ist. Die haben also durchgesetzt, im Stadion wird alkoholisches Bier verkauft. Und drumherum greift eben die kein Bier rund ums Spielregel.
Genau, in einem Bannkreis von 2 Kilometern.
Yep.
Also das sind da durchaus einige Bahnstationen. Und ich finde es vor allem auch deswegen interessant, weil ich glaube nicht, dass das so viel anders in anderen Ländern wäre. Das sind Garantien, die werden den, also in den Bewerbungsunterlagen geben erstmal die jeweiligen Regierungen die Garantien, dass es solche Sonderrechte geben wird, wo man ja auch durchaus mal mit Grundrechten kommen könnte. Habe ich nicht als Gastronomon eigentlich das Recht, Bier zu verkaufen, wenn ich das möchte?
Das ist Rechtssicherheit, klar, vor allem planen zu können.
Und jetzt ist das eben jetzt durchgesetzt hier in Russland. Es gibt rund um die Stadien, zumindest Stand jetzt, wird kein Bier ausgeschenkt werden, nirgendwo. Es gibt nur am Stadion eben dann die Plörre des Sponsors. Und ich kann mir dann einfach nicht vorstellen, dass das, gut, Katar ist eine Sonderregel mit Alkohol und so weiter, aber dass das bei anderen Großturnieren jetzt dann anders sein wird in der Zukunft. Also da etablieren sich Standards, die immer krasser werden.
Ich glaube auch nicht, dass das russlandspezifisch ist. Das sind halt Deals, wenn du wichtige Sponsoren hast. Und ich muss dir natürlich auch widersprechen, dass dann da Plörre ausgeschenkt wird. Da werden 2 Sorten von Plörre ausgeschenkt, nämlich eine rote Plörre und eine in roten Bechern und eine in grünen Bechern, weil die Firma auch noch eine Marke hat, die russisch klingt.
Ach so, okay. Ja, gut. Aber da lasse ich mich dann gerne korrigieren. Gut, und die schlechten Nachrichten, sie reißen nicht ab. Man darf an 3 von 4 Flughäfen in Moskau nicht mehr schlafen oder sich nicht mehr liegend aufhalten.
Ja, das ist so.
Könnt die doch nicht durchziehen.
Nein, natürlich nicht. Das ist wie immer. Du hast diese Regeln, damit du im einen Fall, wo du mal jemandem was willst, dann eben sagen kannst, aber steht doch hier, ne? Aber ich habe jetzt tatsächlich, also jetzt der Mai und auch noch Anfang Juni, habe ich 4 Deutschlandflüge, also 4-mal eine Reise nach Deutschland und zurück. Und vorgestern habe ich mir schon sehr gewünscht, weil in dieser Regelung nicht nur das steht mit dem Rumliegen, also nicht auf dem Boden liegen, nicht auf Treppenstufen liegen, sich nicht quer auf 3 Sitze flätzen, sondern da steht eigentlich zum Beispiel auch drin, dass du nicht mehr Sachen, also Videos oder Musik, laut hören darfst, ohne Kopfhörer.
Ja,
das, und das finde ich eine super Regelung. Weil das passiert ja ständig und immer, das passiert sogar im Flugzeug, dass Leute neben dir sitzen, irgendwelche Candy Crush Runden spielen und es macht neben dir 3 Stunden 20 Minuten, die du nach Düsseldorf brauchst, bling, 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 bling.
Oh Gott.
Und ne, also man lernt ja dann auch sehr viel über sich selbst und wie man dann reagiert und gucken und seufzen und fragen und Kopfhörer anreichen, aber wenn nichts verfängt, hast du ja auch keine Chance. Und dass das zumindest jetzt an den Flughäfen, wenn du da rumsitzt und wartest, nicht mehr erlaubt ist, ist ja vielleicht so ein erster Schritt, dass sich vielleicht dann einfach irgendwann durchsetzt, dass die Leute auch nicht mehr tun. Und was du auch nicht darfst, ist müffeln. Wenn also Leute, es war irgendwie taktvoller formuliert, aber wenn halt dein Körpergeruch Dimensionen annimmt, die den Menschen neben dir belästigen, dann ist auch das, kann auch dafür ein Bußgeld verhängt werden. Ich meine, es sind 700 Rubel.
Ja.
Das ist also eine Nullsumme natürlich, das ist nicht viel Geld. Aber es ist so der Anfang, da vielleicht ein bisschen was zu regeln. Aber jedenfalls, wenn ihr nach Moskau fliegt zur WM, hier nicht irgendwie danach spontan vor Glück auf den Teppichboden werfen und erstmal ein Nickerchen machen.
Ja, genau. Das könnte eben dann 700 Rubel kosten. Immer ein bisschen schwierig mit so sehr engen Regularien, die dann auch sehr willkürlich ausgelegt werden können. Aber ja, ich fand es insofern noch erwähnenswert, weil es nur 3 von 4 Flughäfen sind in Moskau. Das heißt, für alle diejenigen, die unbedingt ihr Nickerchen machen wollen, die müssen dann eben an den 4. reisen. Und ich werde jetzt ganz genau gucken, wie alle Nationalspieler auf den Fotos des DFB aussehen werden, wenn sie zu den Spielen fliegen. Super. Da werde ich ganz
sonst
genau drauf gucken.
Sonst kann man nachsanktionieren. Das absolut. Wäre super. Dann machen wir eine Invoice, stellen wir es gesammelt in Rechnung, 700 Rubel pro Nase. Mhm. Wie viel kommen in Kader? Paar 20?
23, glaube ich.
Ja, das kann sich doch schon rechnen.
Ja, da dürfte schnell was gehen. Und da will ich sehen, wie der DFB sich da raus argumentiert. Ja. Mit seinen Menschenrechten.
Der DFB möchte natürlich, dass durch Rumliegen Begegnung entsteht zwischen den Menschen.
Ja, genau. Wir wollten damit Russland eine neue Kultur zeigen, des Herumliegens.
Ja, liegen lernen.
Aber es passt halt auch so schlecht zu dem tollen Marketing-Claim, den man sich gegeben hat. Eigentlich müssen sie wahrscheinlich die ganze Zeit stehen und Dauerlauf machen. Sonst passt es ja nicht mehr zu dem, was man sich da ausgedacht hat in der Marketingabteilung. Ich möchte es nicht wiederholen.
Nein, tun wir auch nicht.
Gut. So, ansonsten gibt es auch noch warmes Wasser in Moskau, obwohl das normalerweise zu dieser Jahreszeit nicht so. Das erzählen wir jetzt aber nicht nochmal nach, sondern das verlinke ich und die Hörerinnen und Hörer sollen sich den Teil der Kolumne Minimum den nochmal durchlesen, denn das fand ich einfach interessant, was zu lernen über die Stadt Moskau und über Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe. Wie ist das eigentlich mit Warmwasserleitung, mit Boilern und so weiter? Es wird warmes Wasser geben, es ist keine WM, es ist
ja,
eine WM
für
Warmdusche.
Muss man mal sagen. Wir müssen hier weiterhin, naja gut, also bei mir im Bad hängt Gott sei Dank ein Boiler, aber ja, das ist übrigens, das fängt übermorgen an. Das ist ein guter Hinweis, dass du es ansprichst.
Du musst noch
also jetzt in unserem Wohnbezirk. Ich muss mal den Boiler leerlaufen lassen, damit ich hier nicht mit Stinkewasser dusche.
Siehste, genau. Und ich werde es verlinken und dann können sich alle Hörerinnen und Hörer einen Eindruck machen, wie das so läuft mit dem warmen Wasser in Moskau. Katrin, ich merke es, jeder unserer Kurzpässe ist immer länger geworden. Ich könnte mit dir Stunden über die WM reden und ich habe auch immer richtig Bock, wenn ich mit dir gesprochen habe. Also ich komme ja gerade aus dem Rasenfunk Royal. Es war heute Morgen ein bisschen schwierig aufzustehen und jetzt beginnt die harte WM-Planung auch mit Terminfestlegung und so weiter. Aber jetzt habe ich gerade wieder total Lust auf dieses Turnier. Das wird super.
Na, schau mal. Dann war es doch dafür gut. Ist doch cool.
Ja, und ich freue mich auch einfach dann zu sehen, wie dann Russland danach ein komplett verändertes Land sein wird. Keine Homophobie mehr, kein Rassismus, kein Doping. Es wird so toll. Und alles wird nur
und
der DFB gemacht haben.
Gehört, muss man ja auch mal sagen. Ja, war als allererstes im Rasenfunk.
Ja, wobei das mit dem, dass Russland danach ein ganz tolles Land sein würde, hat wahrscheinlich der DFB auch schon gesagt.
Na gut.
Da möchte ich mich jetzt mit denen nicht konkurrieren. Katrin, vielen, vielen Dank. Das war mal wieder wunderbar. Ich wünsche dir sowohl, dass dir weiter noch gute Themen für deine Kolumne einfallen, aber da hast du ja eine unglaubliche Stamina hingelegt. Ausdauer, Entschuldigung. Siehste, ich habe gleich Marketing-Meetings, merkt man schon.
Ja, was soll ich sagen? Es war eine krasse Experience. Es sind noch mal 20 Tage. Es ist mehr langsam so, dass ich gucke, welche Themen ich überhaupt noch unterbekomme.
Ja, Wahnsinn, verrückt. Wir schauen mal, dass wir uns auch irgendwie vielleicht während der WM noch hören und definitiv machen
total
wir das
gerne.
Mit dem Rückblick nochmal dann, wenn niemand mehr damit rechnet, niemand mehr an die WM denkt. Das war Katrin Scheib, @kscheib auf Twitter. Folgt ihr unbedingt und abonniert den Russball auf kscheib.de, nicht @kscheib.de. Und natürlich liest ihr die Kolumne auf NTV, aber wenn man dir bei Twitter folgt, dann verpasst man eigentlich nichts und da macht man alles richtig im Leben. Danke dir, liebe Katrin.
Sehr gern, mach's gut.
Du auch und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, es wird ein ganz schön ausführliches WM-Programm geben mit täglichen WM-Kurzpässen. Es gibt Schlusskonferenzen zu allen deutschen Spielen und ich plane auch noch Tribünengespräche mit WM-Bezug. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann tut das gerne auf rasenfunk.de/unterstützen und ihr könnt uns auch gerne mal bei iTunes ein paar Bewertungen für den Kurzpass geben. Vielleicht rutscht er dann ein bisschen nach oben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.